Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Temperatur und Taktik. In diesem Podcast möchte ich euch zeigen, wie wir trotz Krisen gemeinsam ein gutes Leben führen können. Egal ob Hitzewelle, zivile Verteidigung oder Stromausfall. Ich werde Gästinnen haben, mit denen ich genau diese Szenarien diskutiere, vor welchen Herausforderungen meine Gästinnen stehen und was sie jetzt ganz konkret tun, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Mein Name ist Andrea Narkwenz, ich bin Fachärztin für Anästhesie, Klimamanagerin und Beraterin für Klimaresilienz. Ich unterstütze Kommunen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen dabei, sich den Herausforderungen durch die Klimakrise zu stellen. Und zwar von dort, wo sie stehen. Also im Zweifel auch mit wenig Ressourcen. Und jetzt freue ich mich sehr, meine erste Gästin begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich die liebe Ulrike Krohl. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ob und warum der Klimawandel ein Problem für den Gesundheitssektor ist und wie wir uns auf kommende Hitzewellen vorbereiten können. Ulrike ist Gesundheits- und Krankenpflegerin am BG-Klinikum und Unfallkrankenhaus Berlin. Wir haben hier im Klimateam gemeinsam gearbeitet in den letzten Jahren und sie ist jetzt meine Nachfolgerin als Klimamanagerin hier. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute meine erste Gästin bist, liebe Ulrike. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich eingeladen bin und bin schon total gespannt.
Heute ist meine erste Folge, deshalb ich bin auch ein bisschen aufgeregt und freue mich umso mehr, jetzt hier mit einer vertrauten Person zu sitzen. Ulrike, wir fangen mal mit der Frage an, das Thema Klimaresilienz. Warum und wie ist das denn wichtig für dich geworden?
Das ist schon ganz lange wichtig, aber irgendwann gab es so den Punkt, wo es mir richtig wichtig geworden ist. Und zwar war das ein Satz, den du zu mir gesagt hast, vielleicht um alle mal mitzunehmen. Ich habe Gesundheitswissenschaften im Bachelor und Master studiert und wollte in meiner Masterthesis etwas machen, was sich um Nachhaltigkeit dreht und saß mit Andrea zusammen an einem Tag im August bei, ich glaube, 33 Grad Außentemperatur.
Es war auf jeden Fall heiß.
Es war wirklich, also jeder, der die Hitze in Berlin kennt, das ist ja nochmal ein bisschen drückender und stehender als vielleicht anderswo. Und wir haben über ganz viel gesprochen, was man machen kann, also zum Beispiel Abfalltrennung, Abfallreduktion, CO2-Bilanz, Grünanlagen und alles. Und Andrea hat einfach ganz nebenbei, also du hast ganz nebenbei den Satz fallen lassen, Hitze könnte man auch machen. Und das war der Moment, wo das Thema für mich richtig wichtig geworden ist. Also ich stand oft oben auf der Station im Sommer bei über 30 Grad und dachte, boah, eigentlich ist das nicht gut und gesund, was du hier machst oder wie die Situation gerade für die Patienten und Patientinnen ist. Aber Pflege ist auch sehr genügsam und dann kommen auch wieder kalte Zeiten und dann geht es so ein bisschen in Vergessenheit. Aber diesen Satz, den du gesagt hast, ja, Hitze kann man auch machen, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich dir ja relativ schnell gesagt, so, Andrea, alles andere ist jetzt außen vor. Wir gehen das Thema Hitze an, weil wir da, glaube ich, auch viele Menschen mit abholen, die davon betroffen sind, weil es ist für alle heiß, egal welchen Status ich zum Beispiel habe. Und ja, das war sozusagen die Geburtsstunde des Hitzeschutzes hier im UKB.
Ja, ich erinnere mich noch gut daran, dass du nicht wolltest, dass das in der Schublade landet. Und ich glaube, ich habe zu dir gesagt, wenn du möchtest, dass es eine Bedeutung hat, dann mach das. Das werden dir die Leute aus den Händen reißen. Und ich würde sagen, so ist es gekommen. Deshalb machen wir jetzt auch ein paar Jahre später einen Podcast darüber. Wenn wir also jetzt über Hitze sprechen in Krankenhäusern, was sind denn da die Auswirkungen im Krankenhaus? Also warum ist es denn schwierig?
Also im Krankenhaus denken ja viele immer daran, dass alles voll klimatisiert ist, weil man, glaube ich, primär an OP, Intensivstationen und so denkt. Und dann wird, glaube ich, auch oft gedacht, ja, Hitze spielt da vielleicht gar nicht so eine Rolle. Aber wir haben sehr viele nicht klimatisierte Bereiche im Krankenhaus, wo, wenn es heiß ist draußen, es irgendwann auch drin heiß wird. Das belastet natürlich uns als Mitarbeitende, weil wir körperlich auch eine sehr anspruchsvolle Arbeit tun. Also da spreche ich jetzt nicht nur für die Pflege, sondern auch, wir haben ja die Therapieberufe bei uns, die auch sehr intensiv mit den Patienten und Patientinnen arbeiten. Aber ich spreche natürlich auch genauso für die Ärzte und eigentlich für alle Berufsgruppen hier. Wir haben auf der anderen Seite die Patienten, wo man sich auch fragen muss, wie ist es eigentlich für jemanden, der nicht alleine einen heißen Ort verlassen kann, aufgrund, weil er, ich sag jetzt mal, sich das Becken gebrochen hat oder einfach schon lange nicht mehr das Bett verlassen kann, in so einem heißen Raum zu liegen. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass ja teilweise auch die Aufnahme von den Patienten gesteigert wird. Also das ist wie im Winter haben wir, wenn Glatteis ist, läuft die Rettungsstelle zu. Das gleiche Phänomen haben wir auch zum Beispiel im Sommer, wenn es extrem heiß ist. Wir haben viele, die kommen, weil sie einfach im normalen Sprachgebrauch sagt man, umgekippt sind, weil sie ausgetrocknet sind, nicht genug getrunken haben. Und das wird einem dann so bewusst, wenn es heiß ist, dann nimmt man das wieder bewusster wahr.
Ja, ich erinnere mich noch gut, wie ich mit Katja, der Leiterin unserer Notaufnahme, hier gesprochen habe und sie mal gefragt habe, ja, wie merkst du, dass es heiß ist, und meine Erwartungshaltung, also an den PatientInnen, und meine Erwartungshaltung war, dass sie sagt, dass viele so Erschöpfungssymptome haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und dann sagte sie zu mir, nee, Andrea, da fallen einfach die Dachdecker von den Dächern. So, und das war für mich ja auch ein ziemlich krasser Moment, irgendwie zu verstehen, dass auch Unfälle zum Beispiel einfach merkbar zunehmen, wenn es heiß ist. Was macht ihr denn jetzt hier im Unfallkrankenhaus in Berlin?
Wir haben erstmal angefangen, uns dem Thema zu nähern. Also ganz allgemein, wir haben das Thema ins Bewusstsein gerufen. Das ist nicht so in der Krankenhauslandschaft, in der aktuellen Situation nach Corona und mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, wenn man mit einem Thema im Bereich Nachhaltigkeit kommt, dass alle schreien, oh juhu, dafür haben wir jetzt Geld und Stellenanteil, sondern ja, da trifft man auch auf gewisse Herausforderungen. Was wir machen, wir gehen das Thema an, wir gehen es als ganzheitliches Thema an. Wir haben den Vorteil gehabt, dass ich ja meine Masterarbeit dazu geschrieben habe und dass wir, der Inhalt der Masterarbeit war, dass ich für die Station, auf der ich schon sehr lange arbeite, einen Hitzeschutzplan entwickelt habe, der hauptsächlich so auf Personen und organisatorische Maßnahmen ausgelegt war. Also ich bin jetzt nicht, die Masterarbeit war jetzt nicht, okay, wir bauen eine Klimaanlage bei uns in die Station ein und versuchen das so, das Thema anzugehen, sondern ich habe versucht, wir haben heute, was kann ich heute tun, wenn ich weiß, es wird morgen heiß? Also das sind so ganz kleine Sachen, dass ich dafür sorge, dass ausreichend Trinkwasser da ist, dass ich ein vernünftiges Lüftungskonzept habe, dass ich aber auch die Mitarbeitenden und die Patienten informiere überhaupt, dass es heiß ist, dass sie ein persönliches Risiko für Hitze habe. Also so ganz unterschiedliche Maßnahmen sind daraus gewachsen. Und aktuell sind wir dabei, dieses Konzept, was es für die Station gibt, aufs ganze Haus auszurollen. Wir werden, in einigen Bereichen haben wir das schon. Wir sind gerade dabei, fürs nächste Jahr, das ist so ein Ziel, was wir uns vorgenommen haben, fürs ganze Haus eine Heatmap zu erstellen. Das ist eine Hitzekarte, wo man einteilt, wo sind eigentlich besonders heiße Räumlichkeiten, wo muss sofort was gemacht werden und wo sind Räumlichkeiten, die nicht heiß sind, die man erstmal so ein bisschen ausklammern kann. Wir haben schon auf der Station, wo ich arbeite, nachhaltige Hitzeschutzmaßnahmen diesen Sommer mal getestet. Also zum Beispiel haben wir Folien an einzelne Fenster angebracht, wir haben innenliegende Hitzeschutzvorhänge angebracht und haben das Ganze mit einer Messtechnik hinterlegt und geschaut, die Maßnahmen, die wir da ergreifen, haben die überhaupt messbare Effekte oder verpufft das?
Und haben die messbare Effekte?
Ich habe 344.000 Datensätze aus diesen Messungen. Also wir haben tatsächlich den gesamten Sommer über gemessen. Ich habe noch nicht alles geschafft auszuwerten, weil es sehr aufwendig ist. Aber was ich sagen kann, wir haben in der Durchschnittstemperatur schon niedrigere Werte als in unserem Vergleichszimmer, was in der gleichen, auf der gleichen Gebäudeseite liegt.
Und wo es keine Maßnahmen gab.
Und wo es keine Maßnahmen, genau. Also wir haben 4 nebeneinander liegende Zimmer genommen, damit die sind auch alle baulich gleich. Also die haben die gleiche Quadratmeteranzahl. Da sind auch immer die gleiche Anzahl von Patienten. Also wir haben jetzt nicht ein 2-Bettzimmer und ein 4-Bettzimmer verglichen. Wir haben nur 2-Bettzimmer miteinander verglichen. Und wir haben halt Zimmer mit Maßnahmen und ein Zimmer ohne Maßnahmen, was als Kontroll- oder als Referenzzimmer dient. Und man kann schon sehen, dass die Maßnahmen Effekte haben. So viel dazu erstmal zu sagen. Die Frage ist natürlich immer, wenn ich jetzt durch eine Maßnahme, die ich ergriffen habe, ich sag mal erzielt habe, dass die Durchschnittstemperatur um 1 oder 2 Grad niedriger ist als in dem Vergleichsraum, dann sagen viele, oh, das ist aber wenig. Ich hätte gedacht, das ist mehr. Man muss mal gucken, ich werde auch noch mal eine Mitarbeitendenbefragung machen, wie die Mitarbeitenden das empfunden haben. Ja, man muss dann natürlich sich mit der Geschäftsführung und mit allen zusammensetzen und gucken, ob 1-2 Grad ausreichend sind oder ob man sagt, nee, das sind uns jetzt zu wenig Benefits. Also es ist so ein bisschen schwierig, das festzumachen. Das muss man dann individuell einfach mal besprechen. Weil jedem, dem ich das sage, Wir haben da eine Durchschnittstemperatur, die um 1,5 Grad niedriger liegt. Dann kommt erstmal, oh, 1,5 Grad ist ja nicht so viel. Aber wir wissen, dass das einen deutlichen Unterschied macht, ob ein Raum 24,5 Grad hat oder 26 Grad in der Durchschnittstemperatur.
Okay, und jetzt hast du ja sehr viel über Temperatur gesprochen und ihr habt jetzt in 4 Zimmern gemessen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir am Anfang über Messen hier diskutiert haben. Vor 3 Jahren ungefähr war das. Und da hatte jemand den genialen Einfall, dass doch alle Pflegekräfte in jedem Zimmer bei jeder Schicht, also 3-mal am Tag, die Temperatur messen sollen mit einem Thermometer. Und das fand ich damals eine interessante Idee, also weil ich damals gedacht habe, okay, also wenn man jetzt einer Pflegefachperson sagt, okay, die soll jetzt bitte in ihrer Schicht irgendwo die Temperatur messen und das dokumentieren, dann passiert Folgendes. Man setzt sich hin, am Ende der Schicht bei der Doku guckt, okay, heute ist irgendwie wärmer als gestern, was hat die Person gestern geschrieben? Ich hau jetzt mal 2 Grad drauf und dann erstehen halt irgendwie keine realistischen Zahlen, mal ganz davon abgesehen, dass das ein enormer zeitlicher Aufwand ist. Und da haben wir uns ja damals dagegen entschieden, das zu machen. Und du hast jetzt schon das Konzept Heatmap erwähnt, so ganz nebenbei am Anfang. Aber ich glaube, das ist was ganz Zentrales, weil diese ausführlichen Messungen, von denen du jetzt gerade geredet hast, ne, wo es auch irgendwie, glaube ich, einfach schwierig ist zu gucken, wann, wie, was. Man müsste wahrscheinlich eine viel größere Studie machen unter ganz anderen Bedingungen. Und das kann auch nicht jeder machen und ist halt auch sehr aufwendig. Und ist so die Frage, wie hast du dich dem Thema denn genähert, ganz am Anfang, als du noch nicht so viel Zeit und Ressourcen dafür hattest wie jetzt?
Genau, die erste Heatmap ist ja im Rahmen meiner Masterthesis entstanden. Und wie das bei Studenten ist, man hat wenig Zeit und kein Geld. Das ist ja einfach so. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir jeden Raum auf der Station, das sind glaube ich so, ja, ich glaube 45 Räume, mit einem Thermometer ausstatten und dass ich zu jeder Zeit dann mich zu Hause an meinen Laptop setze und ablesen kann, wie warm es ist und noch mit Grafiken.
Ja, komplett unrealistisch, ne? Also genau. Nicht nur für Krankenhaus-Settings, quasi für fast jedes Setting, dass es sowas geben wird.
Genau, komplett unrealistisch, aber ich musste ja irgendwie weiterkommen. Und weiß gar nicht mehr, wie die Idee am Ende des Tages zustande gekommen ist. Ich glaube, du hast den entscheidenden Hinweis gegeben. Das war dann so, wir hatten die Grundrisse von der Station und haben die unterschiedlichen Berufsgruppen der Station einzeichnen lassen, wo es besonders heiß und wo es kühler ist. Also es gab insgesamt 4 Farbstufen. Grün ist angenehme Temperatur, gelb ist warm, orange ist heiß und rot sind halt die sogenannten Hotspots, wo man weiß, wenn es heiß draußen ist, dann kann man sich in diesen Räumlichkeiten nicht mehr aufhalten, ohne dass es einen belastet. Das haben die Berufsgruppen gemacht, also das hat die Pflege genauso wie das Servicepersonal, aber auch unsere Physiotherapeuten waren damit beteiligt. Und das haben wir für die Station gemacht und ich habe dann die verschiedenen Grundrisse, die dann alle farblich oder halt auch mit Nummern gekennzeichnet waren, ineinander gelegt und daraus ist dann die fertige Heatmap entstanden.
Und wie lange hat es gedauert?
Das hat Tatsache nicht lange gedauert. Also ich bin einmal mit, ich glaube, 10 Ausdrucken oder so kurz über die Station und habe gesagt, es wäre schön, wenn ihr das macht. Und da haben auch alle mitgemacht. Das ist ja ein sehr partizipativer Ansatz. Das führt natürlich auch dazu, dass so die eigene Wahrnehmung von den Mitarbeitenden gehört wird und dass sie auch das Gefühl, also nicht nur das Gefühl haben, sondern dass das, was sie empfinden, am Ende auch ausschlaggebend ist. Und das Aufwendigste ist quasi, dass man sich mal 1/2 Stunde hinsetzen muss und die Grundrisse, die man dann ausgefüllt, zurückerhält, dass man die in ein Dokument überführen muss. Manchmal gibt es da Räume, wo jeder was anderes eingetragen hat. Da muss man vielleicht auch noch mal kurz Rücksprache halten. Aber das ist zeitlich kein großer Aufwand. Und dann hat man eine Heatmap von dem Bereich. Und da sieht man aber schon schön, wo es heiß ist und wo Hitze eher eine untergeordnete Rolle spielt.
Das finde ich total wichtig und ist, seit ich mich mit diesem Thema mehr beschäftige, eigentlich so was ganz, ganz Wichtiges, was sich alle mal klar machen müssen. Es war ja schon mal heiß, ne? Also die Klimakrise führt dazu, dass es heißer wird, dass die Hitzewellen länger dauern, dass sie häufiger vorkommen. Aber Fakt ist, es war schon mal heiß und überall, wo Menschen arbeiten und leben, wissen die Menschen auch, wo es sich besonders aufheizt. Also wenn man jetzt wenig Ressourcen hat, ist nicht das am besten investierte Geld und die am besten investierte Zeit, sich auf diese konkreten Zahlen zu stürzen und festzulegen. Weil am Ende ist ja das Problem auch, wenn ich die Zahl habe, ist ja noch nichts passiert. na, dann habe ich halt eine Zahl und wenn die dann eine Woche später höher ist oder ein Jahr später höher ist, dann was. Ja, und genau, das finde ich einen super spannenden Ansatz und genau, das sage ich jetzt so. Das haben wir ja quasi zusammen entwickelt und setzt sich, glaube ich, für mich gefühlt auch ganz gut durch. Was ich einfach immer wieder, worüber ich mich immer wieder freue, ist, was wir da einfach entdeckt haben. Ja, und welche Maßnahmen wir daraus abgeleitet haben. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen aus der ersten Heatmap von deiner Station.
Genau, wir hatten dann die fertige Heatmap, die relativ gut gezeigt hat, dass wir aufgrund der baulichen und geografischen Ausrichtung der Station, wir haben Nord-Süd-Gefälle bei uns. Das war relativ eindeutig gewesen, dass eine Seite, die nach Norden rausliegt, da ist Hitze kein Problem. Das war durchgehend mit Grün, also mit angenehmen Temperaturen in den Räumlichkeiten hinterlegt worden, während die andere Seite eine Südausrichtung hat, die durchweg orange war. Also wo schon gesagt wurde, das ist zu warm. Und dann haben wir geguckt, was kann man einfach tun. Das Schöne ist ja in so einem Krankenhaus, dass wir 24 Stunden am Tag vor Ort sind. Das heißt, wir haben als erstes ein Lüftungskonzept geschrieben. Es ist genau festgelegt worden, wann wird wie gelüftet. Also der Nachtdienst, der seine Rundgänge macht, im ersten Rundgang, der ist so gegen Mitternacht, werden die Fenster geöffnet. Da haben wir dann die kühlste Temperaturzeit in Hitzewellen. Also da sind die kühlsten Temperaturen und wir nutzen einfach die Nachtauskühlung zu 100%. Morgens gegen 5 ist der letzte Rundgang. Da machen wir die Fenster zu und schließen auch gleich die Beschattungsanlagen. Man kann jetzt, da muss man auch so ein bisschen auf die Patienten eingehen, man kann jetzt nicht in jedem Patientenzimmer nachts da das Fenster komplett aufmachen. Das muss man auch immer so ein bisschen individuell schauen, was für ein Patientenklientel habe ich. Aber das ist etwas, was wir im Krankenhaus gut nutzen können. Dann haben wir uns überlegt, dazu muss ich auch sagen, ich arbeite auf einer Unfallchirurgie, also wir haben viel mit Knochenbrüchen, also das ist unser Hauptaugenmerk zu tun.
Die Dachdecker.
Genau, das sind die Dachdecker, die zum Beispiel vom Dach gefallen sind. Dass wir einfach schauen müssen, dass Patienten, die nicht selbstständig in der Lage sind, das Zimmer zu verlassen, dass die auf die Nordseite in die kühleren Bereiche gelegt werden. Dass zum Beispiel auch Isolationszimmer, wenn jetzt jemand Covid oder sonst irgendwas hat und isoliert werden muss, dass der natürlich auch auf der kühlen Seite liegt, auf der Nordseite, damit zum einen, ich kann das Zimmer nicht verlassen, ich bin in einem kühleren Zimmer, aber auch, dass die Personen, die da arbeiten, Pflegekräfte, Therapeuten, Ärzte, wenn die persönliche Schutzausrüstung tragen müssen, also kennen wir alles, ich muss eine Maske tragen, ich muss eine Brille oder ein Visier tragen, ich muss einen Schutzkittel tragen, teilweise doppelt Handschuhe, dass ich das nicht in einem Raum mache, der sowieso schon zu heiß ist, sondern dass ich das in einem kühleren Raum mache. Und da haben 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad wirklich enorme Effekte. Dann haben wir gesagt, also dass die Zimmerbelegung an den Status des Patienten, ob er das Zimmer eigenständig verlassen kann oder nicht, angepasst wird. Und wir haben gesagt, dass die Ärzte die Patienten informieren in der Visite. Zum Beispiel, wir haben heute eine Hitzewarnung, achten Sie bitte darauf, dass Sie genügend trinken, weil wir einfach aus der Erfahrung wissen, dass wenn ein Arzt etwas zu einem Patienten sagt, dass das nochmal eine ganz andere, ich würde jetzt sagen Schlagkraft, aber das ist, glaube ich,
es ist echt so, also und du hast das ja jetzt nicht gegendert. Genau, es hat eine noch höhere Schlagkraft, wenn es ein Arzt sagt und keine Ärztin. Das kann ich aus leidvoller Erfahrung berichten. Aber tatsächlich, genau, ne, diese Hitzevisite, die Patientinnen darüber zu informieren, das war wirklich, das war ja auch richtig erfolgreich.
Genau,
ne?
Dass zum Beispiel, wenn wir jemanden haben, einen Bewohner oder eine Bewohnerin aus dem Pflegeheim, wo schon vornherein bekannt ist, die Person trinkt zu wenig, dass dann auch durch den ärztlichen Dienst bei Hitze eine adäquate Infusionstherapie angesetzt wird, dass man das versucht, von vornherein auszugleichen, dass die Leute nicht in eine, also dieses Austrocknen, in eine Exsikose, Dehydration und was alles damit verbunden ist, rutschen. Dass zum Beispiel auch die Therapiezeiten angepasst werden, dass die, die in diesem heißen Bereich liegen, dass die ihre Therapie dann früh morgens in den kühleren Stunden erhalten, was natürlich auch Physiotherapie, es ist anstrengend, es ist mit Bewegung verbunden, dass man das alles so an die Heatmap anpasst.
Was ich total interessant fand, war, dass wir ja nach dem ersten Jahr das ausgewertet haben und als Anästhesistin mache ich gerne dumme Witze über Unfallchirurginnen. Das bringt der Beruf automatisch mit sich. Und das hat mich doch sehr erstaunt, dass wir dann nach dem ersten Jahr messen konnten, dass die Unfallchirurginnen tatsächlich im Sommer ich glaube, ein Drittel mehr Infusionen verschrieben hatten und keine Verlegung auf die Intensivstation wegen Nierenversagen. Und das ist wirklich, ja, fand ich schon ein ziemlich durchschlagendes Ergebnis. Kannst du noch was zu den Treppenhäusern erzählen und den Physiotherapeutinnen?
Genau, das war etwas, was ich für mich gar nicht so auf dem Schirm hatte, einfach weil ich mich selten in den Treppenhäusern bewege. Aber für die Physiotherapeuten sind unsere Treppenhäuser der Hauptarbeitsplatz aus dem einfachen Grund. Wenn ich ein Bein gebrochen habe, viele Menschen haben Stufen, die sie überwinden müssen. Das muss natürlich mal geübt werden. Man kann nicht einfach sagen, so hier sind die Gehstützen und dann kommt zu Hause alleine in 5. Stock. Das muss geübt werden und das machen wir auch in Krankenhäusern. Und deshalb sind unsere Physiotherapeuten viel in den Treppenhäusern. Und jeder kennt natürlich Treppenhäuser, die komplett verglast sind. Das ist so ein bisschen wie so ein Gewächshaus. Damit kann man das vergleichen. Und wir haben bei uns ein Treppenhaus, was viel genutzt wird, weil es einfach relativ zentral liegt, wo die Wege kurz sind. Und dann haben uns Physiotherapeuten zurückgemeldet, dass es im Sommer so ein Ort, der mit Rot gekennzeichnet ist, das ist so ein richtiger Hotspot. Also da ist es heiß und die haben gesagt, da können die nicht 5 Stunden drin stehen und ihre Arbeit machen, weil das zu belastend ist. Und das ist auch bei der Heatmap dann rausgekommen, das war rot hinterlegt. Und dann haben wir aber festgestellt, wir haben am Ende der Station, also relativ abgelegen, haben wir noch ein zweites Treppenhaus, nicht verglast, sondern da ist eine Klinkerfassade draußen dran und die ist komplett begrünt. Da ist eine Fassadenbegrünung dran und dann haben wir wirklich festgestellt, dass das im Sommer Unterschiede dann von weit über 10 Grad sind, weil wir dieses eine Treppenhaus haben, was sich extrem aufheizt und das andere Treppenhaus, was schön kühl bleibt durch eine Fassadenbegrünung. Und dann haben wir einfach festgelegt, für die heißen Sommermonate, also das ist so definitiv von Juni bis August, manchmal auch schon Ende Mai bis Anfang September. Wenn es heiß ist, gibt es die Anordnung, dass diese Treppenhäuser, die sich so aufheizen, nicht mehr genutzt werden, sondern dass man dann eins nimmt, was zwar etwas ferner liegt, aber ich arbeite dann halt nicht bei, ich sag mal, 38 Grad, sondern nur bei 26 Grad. Und das ist ja auch wieder Hitzeschutz. Ganz einfach gedacht, das kostet nichts. Aber manchmal ist dieses Wissen nicht bekannt, dass es noch eine kühlere Alternative gibt.
Ja, ich glaube, es ist so simpel. Ne? Ich weiß nicht, wie oft wir hier auch saßen und gesagt haben, wie kann es denn jetzt sein, dass wir das mit diesen Treppenhäusern nicht vorher so gemacht haben? Also how hard can it be? Und diese simple Methode mit dieser Heatmap hat es halt in kürzester Zeit sichtbar gemacht. Und dann, jetzt ist das halt so und das hat uns auch quasi nichts gekostet.
Und das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass man so eine Heatmap erstellt. Also viele sagen, oh, wir brauchen Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Nein, wir brauchen als erstes eine Heatmap, um uns einmal zu orientieren, wo ist es besonders heiß, wo muss ich denn priorisieren und wo spielt Hitze im Sommer eine untergeordnete Rolle. Und die Bereiche kann ich erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Und dann muss ich natürlich auch gucken, was kann ich für Maßnahmen ergreifen, die mich vielleicht nichts kosten. Also dass ich mir einfach anschaue, kann ich die Bettenbelegung anpassen? Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Und deshalb, jeder, der anfangen möchte, fangt damit an, diese Heatmap zu erstellen. Ich brauche keine technischen Mittel. Ich brauche einfach nur so ein ganz kleines bisschen Arbeitsaufwand. Und habe dann wirklich eine gute Grundlage, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen.
Also ich sag mal, das Gute an Hitze ist ja, die kommt jeden Sommer wieder. So, und ich glaube, viele Einrichtungen, nicht nur Krankenhäuser, auch viele Unternehmen, soziale Einrichtungen, Vereine, was auch immer, haben so ein bisschen den Anspruch, dass sie ein komplexes Hitzeschutzkonzept haben wollen. Und das hat dann irgendwie 150 Seiten und ganz viele Maßnahmen sind festgelegt. Aber wer das dann wie umsetzt und in welcher Reihenfolge das macht, das ist dann quasi der nächste Schritt. Und ich kann echt allen nur dazu raten, zu sagen, fangt erstmal mit dem Kleinsten an, was ihr machen könnt und entwickelt das jedes Jahr weiter. Denn genau, Sommer ist jedes Jahr und tendenziell wird es halt heißer werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in jedem Jahr mindestens ein paar heiße Tage hat, ist halt hoch. Und so kann man das ganz gut weiterentwickeln. Das hat man hier im UKB auch wirklich gut gesehen. Und damit komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich, wo steht ihr denn aktuell im UKB, was euren Hitzeschutzplan angeht und auch bei den BG-Kliniken? Weil das UKB ist ja quasi nur eine von vielen BG-Kliniken. Wie hat sich das denn entwickelt von dieser Pilotstation und der ersten Heatmap aus?
Das war eine total großartige Entwicklung, die ich so gar nicht abgesehen habe. Also ich
ehrlich gesagt auch nicht. Hier Grüße an die Kolleginnen in den BG-Kliniken, die dafür kämpfen. Vielen Dank.
Vielleicht fangen wir mal auf Konzernebene an. Jetzt ist ja gerade die kalte Jahreszeit und Wir haben jetzt für 2026 unsere Ziele definiert auf Konzernebene und Hitzeschutz ist eins unserer großen Ziele. Das, was wir da machen wollen, ist, dass wir an allen Standorten so eine Heatmap erstellen, dass quasi alle Standorte die gleiche Datengrundlage haben, dass alle schon mal wissen, okay, wo ist es heiß, wo ist es nicht so heiß. Das so auf BG-Ebene. Hier bei uns im Unfallkrankenhaus ist relativ viel passiert, noch on top. Also es gibt ja dieses Hitzeschutzkonzept für die Station, auf der ich arbeite. Das ist einmal verprobt. Wir haben dieses Jahr ein großes Projekt gemacht mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das haben wir nicht nur im stationären Bereich gemacht, sondern haben wir zum Beispiel auch im Bereich Facility Management gemacht. Da sind wir gerade dabei, das, was wir erarbeitet haben, dann auch in die Umsetzung zu bringen. Wir durften im Rahmen dieses Projektes unter anderem auch Kühlkleidung erproben. Das ist natürlich toll, weil Kühlkleidung, die muss angeschafft werden. Das ist erstmal mit Kosten verbunden. Und wenn man das im Rahmen von so einem Projekt vom Bundesministerium einmal umsonst testen kann, dann ist es natürlich gut, weil man dann auch der Geschäftsführung gegenüber sagen kann, das haben jetzt so und so viele Mitarbeitende getestet, das war gut oder das war nicht so gut. Von daher haben wir uns gefreut, dass wir das im Rahmen des Projektes machen durften. Wir haben unsere Heatmaps im Rahmen des Projektes weiter ausgebaut, weil das auch ein Teil des Projektes war, diese Heatmaps zu erstellen. Und zwar ist da auch bei uns das Ziel oder die Herangehensweise gewesen, dass wir jetzt nicht alles neu machen wollen, sondern wir wollen Hitzeschutzmaßnahmen in sowieso bestehende Modernisierungsmaßnahmen integrieren. Um mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Wir haben uns überlegt, in einer Station gibt es ja auch für die Mitarbeitenden eine Küche. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn die Küchen das nächste Mal ausgetauscht werden, setzen wir uns dafür ein, dass alle Küchen so eine Tafelwasserschankanlage bekommen, dass die Mitarbeitenden quasi Wasser aus dem Hahn ziehen können. Auch im Rahmen des Hitzeschutzes. Flüssigkeit muss zur Verfügung gestellt werden. Und dass alle Küchen so ausgestattet sind, dass sie genügend Kühlmöglichkeiten für die Lebensmittel der Mitarbeitenden haben. Also das heißt, dass wenn Bereiche jetzt kleine Kühlschränke haben, dass die große Kühlschränke bekommen, dass ich mir nicht noch Gedanken machen muss, wenn ich Essen mitnehme, dass das am Ende meiner Schicht vielleicht nicht mehr gut ist, weil es draußen stand und verdorben ist. Das sind so ganz kleine Punkte, die man in bestehende Maßnahmen integrieren kann, wo man jetzt nicht sagen muss, gut, ich mache das jetzt alles sofort. Also man kann auch sagen, okay, für nächstes Jahr ist die Küche gebaut. Dann kann man den Mitarbeitenden sagen, okay, nächstes Jahr bekommt ihr diese Tafelwasserschankanlage, ihr bekommt größere Kühlmöglichkeiten. Wir haben auch viel gefragt, was sich die Mitarbeitenden wünschen. Also zum Beispiel wurde sich gewünscht, dass die Wäsche, wir haben ja Berufskleidung in vielen Bereichen, dass sich dahingehend was ändert, das haben wir mitgenommen. Wir haben Nachhaltigkeitskriterien formuliert. Das ist etwas, dadurch, dass die Wäsche bei uns ausgeschrieben wird, was wir nicht von heute auf morgen ändern können, aber was wir in der nächsten Ausschreibung dann auch mit angehen werden, was aufgenommen ist. Ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen für Mitarbeitende frustrierend, wenn Prozesse auch einfach nicht sofort umgesetzt werden können, sondern wenn das dauert. Aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir wollen jetzt nicht, also wir können jetzt nicht alles neu machen, sondern man muss es langfristig denken.
Das ist ja genau der Punkt überall, ne? Wir können halt nicht alles abreißen und neu bauen. Mal davon abgesehen, dass es ewig dauern würde, ist es auch nicht besonders nachhaltig. Und dann gibt es ja auch noch einen großen Weiterbildungsbedarf bei den Mitarbeitenden. Geht ihr das irgendwie an?
Genau, das wollen wir auch angehen. Da sind wir aber Tatsache noch nicht am Ende mit unseren Überlegungen. Also ich habe festgestellt, das habe ich auch in meinem Umfeld im Privaten festgestellt, dass viele noch gar kein so richtiges Bewusstsein dafür haben, wie gefährlich Hitze eigentlich für sie ist. Also wenn es heiß wird und dann spricht man, na, was denkst du denn, wie dein persönliches Risiko ist? Dann sagen viele, ach, ich habe eigentlich gar keinen Risiko für Hitze. Und dann unterhält man sich mal ein bisschen und dann stellt man fest, okay, die arbeiten draußen auf dem Bau, haben keine Mütze auf, nehmen vielleicht noch gewisse Medikamente ein, weil sie gewisse Vorerkrankungen haben. Und dann ist man ganz schnell, dass man eigentlich ein Hochrisiko für Hitze hat und das ist einem überhaupt nicht bewusst. Und da müssen wir ran. Das Schöne war gewesen, dass in diesem Projekt mit dem Bundesministerium, dass auch unsere Betriebsärztin mit dabei war und die hat sich total bedankt. Die hat gesagt, sie nimmt unglaublich viele neue Impulse mit und sie kann dann natürlich auch, wenn die Mitarbeitenden zu so einer Vorsorge zum Beispiel gehen oder auch Schwangere dann hingehen zum Betriebsarzt, kann sie darauf nochmal viel individueller eingehen, weil sie das Thema jetzt einfach auf dem Schirm hat, viel mehr Hintergrundinformation hat. Und ich glaube, dahingehend haben wir dann schon viel erreicht.
Ja, du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen, ne? Medikamente, Fortbildung, Betriebsärzte. Und da sieht man, glaube ich, gut, was für ein komplexes Thema das ist. Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt diesen Podcast gibt. Wir werden uns sicher auch in einer Folge mit den Auswirkungen von Hitze auf Medikamente auswirken. Also ich meine, einfach kann man sich vorstellen, so ein Zäpfchen schmilzt halt einfach bei Hitze. Aber welche Auswirkungen das auch auf Psychopharmaka, auf Herz-Kreislauf-Medikamente, auf Betäubungsmittel, die mag ich als Anästhesistin am liebsten. Ja, da gibt es vielfältige Auswirkungen. Da werden wir sicher eine Folge zu machen. Und auch zu den Folgen auf die psychische Gesundheit von Hitze. Also genau, das kommt alles in den nächsten Monaten. Jetzt nochmal zu dir, Ulrike. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, wir gucken auf den kommenden Sommer. Ja, diese 2025 war ja ein Höllensommer angekündigt, der dann nicht kam. Also es war trotzdem heiß genug, finde ich, aber eben nicht das, was wir befürchtet haben. Aber die Frage ist ja nicht, ob das passiert, sondern wann. Ne? Und dann reden wir davon, es ist vielleicht wirklich mal 3 Wochen hintereinander in Folge über 40 Grad Celsius am Tag. Es kühlt sich nicht unter 25 Grad in der Nacht ab. Wirklich mehrere Wochen hintereinander. Was passiert denn dann?
Also, wenn du denkst, die Antwort ist, ich hole ein fertiges Konzept aus der Schublade, dann muss ich das leider verneinen.
Ich denke, das hat keiner.
Genau, also soweit sind wir. Das wäre natürlich schön. Wir sind ja ein riesengroßer Maximalversorger. Wir haben natürlich auch Alarmpläne für gewisse Notfallszenarien. Also wenn wir zum Beispiel so einen MANF haben, so einen Massenanfall an Verletzten, dann gibt es Alarmpläne. Das kann natürlich auch mal im Rahmen einer Hitzewelle passieren, dass auf einmal der Anruf kommt, dass, weiß ich nicht, irgendwo eine Veranstaltung war, da sind 70 Menschen oder so kollabiert. Wir haben jetzt
Marathon zum Beispiel, ne?
Hatten wir genau, so. Veranstaltung. Das ist ja jetzt egal, ob sportliche Großveranstaltungen, Konzerte oder so sind. Das hat man ja immer wieder. Darauf sind wir gut vorbereitet. Also dann gibt es genau Anordnung, wer, wann, was, wie zu tun hat. Das haben wir, wenn wir so einen MANF haben. Also wenn wir mit einer deutlich erhöhten Anzahl von Patienten in unserer Rettungsstelle zu rechnen haben. Wenn es jetzt ist, dass wir 3 Wochen lang so ein Hitze, so ein Heatdome über uns haben, wie es zum Beispiel in Kanada vor, ich glaube, 2021 war das gewesen, also vor 4 Jahren war. Da habe ich kein fertiges Konzept. Aber wir haben auch zusammen mit dem Betriebsrat und mit ganz vielen anderen schon Maßnahmen gesammelt. Und die werden jetzt demnächst an die Krankenhausbetriebsleitung gereicht, was man machen kann, wenn es heiß wird. Also wo kann man anfangen? Da geht es um so ganz einfache Sachen wie, wenn wir draußen 38 Grad haben, müssen wir uns überlegen, ob es sinnvoll ist, dass alle, die, ich sag mal, so im administrativen Bereich arbeiten, ob es sinnvoll ist, dass die alle ins Haus kommen oder ob man einfach sagt, man passt das mobile Arbeiten an. Man muss sich überlegen, ob man nicht Kernarbeitszeiten aufweicht, damit mehr Arbeit in den kühleren Stunden geschafft wird. Man muss schauen, dass man von allen genügend Vorräte hat. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, also es ist bestimmt schon 10, 12 Jahre her, musste man, glaube ich, in Stuttgart nachts die Straßen kühlen, weil das so heiß war, damit zum Beispiel LKWs fahren können. Also das sind alles Sachen, darüber müssen wir uns Gedanken machen, da sind wir nicht fertig, dass wir auch unsere Lieferketten bei Hitze aufrechterhalten. Wenn 40 Grad sind und der LKW nicht mehr fahren kann, weil die Straße einfach so verformt ist, weil der Teer geschmolzen ist, müssen wir ja trotzdem gucken, wie kommen wir an Medikamente, an Lebensmittel, an unsere ganzen Verbandmaterialien. Genau, da sind wir gerade dran. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Da habe ich auch kein Wunderkonzept. Was ich sagen kann, wir haben das auf dem Schirm. Wir arbeiten da aktuell dran.
Wir haben damals immer noch diskutiert, dass deshalb die Heatmap für die ganze Klinik auch so gut ist, damit man einen Überblick hat, okay, wo ist es denn jetzt kühl? Und wir haben das dann immer ein bisschen mit der Pandemie verglichen und gesagt, okay, da haben wir dann auch im Zweifel gewusst, das sind jetzt die Pandemiestationen, da kommen die Covid-Patienten hin, egal was sie für Erkrankungen noch so haben. Und haben dann ja so ein bisschen das ganze, die ganze Krankenhausstruktur aufgelöst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man in so einem Extremszenario dann auch sagt, okay, man guckt halt, welche Patienten sind besonders hitzegefährdet und packt die auf die klimatisierten Stationen und solche Sachen. Also das auf, also ehrlich gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas jemand wirklich langfristig plant, sondern Das erscheint mir dann eher so eine Reaktion, eine akute Reaktion. Aber wenn jemand von euch ZuhörerInnen schon so ein gutes Konzept für ein Krankenhaus hat, dann schickt mir das gerne.
Mir
und,
auch.
Genau. Weil das ist sicherlich etwas, was wir irgendwie in den letzten Jahren alle gelernt haben. Alle machen sich irgendwie gerade auf den Weg und wir lernen auf jeden Fall einfach voneinander. Ne? Und wir können alle gemeinsam nur besser werden.
Genau, ich kann auch nur jedem empfehlen, also gerade im Bereich Hitzeschutz, es gibt unglaublich viele Aktivitäten, es gibt unglaublich viele Best-Practice-Beispiele. Viele haben das auch veröffentlicht. Guckt da mal im Internet oder in gewissen Netzwerken nach. Es gibt ganz viel. Also man muss das Rad nicht neu erfinden. Man darf auch einfach mal klauen.
Ja, und das ist gut, dass du das sagst. Danke, weil wer sowas immer up to date und aktuell haben möchte, kann auch einfach meinen Newsletter abonnieren, weil wenn da neue Sachen veröffentlicht werden, dann stehen die da auf jeden Fall drin. Wir lernen halt voneinander und wir haben, also Fakt ist, es wird jetzt heißer und wir haben nicht die Zeit, erst 20 bis 30 Jahre lang Studien zu machen, bis es evidenzbasiert ist, sondern alle laufen jetzt los und im Zweifel korrigieren wir unterwegs die Richtung. Genau, jetzt zum Abschluss noch, wir sind fast am Ende. Hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie anfangen wollen oder als Patientinnen oder Angehörige von Patientinnen im Krankenhaus sind oder selber dort arbeiten, was sollten sie machen, um sich auf Hitze vorzubereiten, damit sie da einfach weniger der Gefahr ausgesetzt sind oder ihre Angehörigen?
Das ist eine gute Frage. Die ist ja jetzt auch sehr weit gefächert. Also wenn ich im Klinikum arbeiten würde, würde ich einfach schauen, gibt es irgendwie ein Green-Team bei uns oder ein Klimateam, was sich vielleicht schon mit dem Thema befasst? Gibt es schon irgendwelche Maßnahmen, die mir vielleicht einfach nur nicht bekannt sind? Das würde ich als erstes machen.
Alternativ kann man, glaube ich, auch den Betriebsrat oder den Arbeitsschutz ansprechen, wenn es sowas in der Klinik nicht gibt.
Genau, da gibt es ja über die Gefährdungsbeurteilung, ist das ja geregelt.
Wir sind jetzt fast am Ende. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie Angehörige oder selber Patientinnen im Krankenhaus sind und sagen, boah, ist jetzt hier aber heiß oder die nächste Hitzewelle ist angekündigt, was machen die denn dann?
Also man kann auf alle Fälle immer, wenn ich jetzt Angehöriger bin und mein Verwandter, Angehöriger, Mama, Papa liegt in der Klinik, ich würde nachfragen. Haben Sie ein Hitzeschutzkonzept? Sind Sie vorbereitet? Manchmal gibt es auch Informationsmaterial für die Angehörigen und für die Patienten. Das ist das Erste, was ich machen würde. Also ich würde einfach nachfragen und dann sieht man ja schon, hat sich die Klinik mit dem Thema befasst? Haben die da schon was gemacht oder habe ich jetzt gerade ein ganz neues Themenfeld eröffnet? Die meisten haben schon was dazu gemacht, die meisten können auch Informationen geben. Was ich immer wichtig finde, wenn ich Angehöriger bin, dass ich auch selber aktiv an die Ärzteschaft und an die Pflege Informationen gebe, die ich halt einfach habe. Also zum Beispiel, meine Mama, die trinkt nicht genug, die trinkt nie genug. Dass einfach die Pflege das Wissen hat und dann darauf achten kann.
Also quasi einfach unterstützen, genau. Darauf hinweisen. Und möglicherweise mit der Frage einfach was auslösen in dem Krankenhaus, sodass dann Maßnahmen entwickelt werden.
Genau.
Das kann ja auch passieren.
Also begleitend unterstützen, das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Weil was mein Gegenüber nicht weiß, kann er auch nicht besonders beobachten. Und wenn ich als Angehöriger da einfach gut in die Kommunikation gehe und, weiß ich nicht, so gewisse Individualitäten, die meine Angehörigen mitbringen, einfach offen kommuniziere, dann kann sich die Pflege und die Ärzteschaft darauf vorbereiten und dann kann man natürlich da auch präventiv tätig werden.
Ja, das ist doch ein sehr guter Punkt. Damit sind wir am Ende, liebe Ulrike. Nochmal tausend Dank, dass du da bist. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Also Hitze ist ein riesiges Thema für Krankenhäuser, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Patientinnen. Und viele Krankenhäuser machen sich gerade auf den Weg. Es gibt so ein paar Leuchttürme wie das BG-Klinikum in Berlin, die ja mit wenig Ressourcen, ein bisschen personellem Aufwand, aber wirklich auch wenig finanziellen Ressourcen, wirklich schon ganz viele Maßnahmen umgesetzt haben. Und ich glaube, wir haben heute gut gesehen, was alles möglich ist. Das Wichtigste ist, erstmal anzufangen. Und sich nicht entmutigen zu lassen, sondern auch mit kleinen Maßnahmen anzufangen und das dann Jahr für Jahr weiterzuentwickeln. Und dann, wenn man sich das hier anguckt, vor 3 Jahren gab es irgendwie ein Pilotprojekt auf einer Station und jetzt gibt es ein konzernweites Hitzeschutzkonzept. Das ist natürlich immer noch nicht perfekt und ausgereift und so weiter, aber trotzdem passiert einfach wahnsinnig viel. Und da können sich viele, das können, glaube ich, viele Kliniken und aber auch andere Unternehmen als Vorbild nehmen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Rike. Damit sind wir am Ende der ersten Folge und ich freue mich schon sehr auf meine nächste Folge, denn da habe ich zu Gast Sandra Broschert, den Head of Sustainability beim SV Werder Bremen. Da werden wir wahrscheinlich nicht nur über Hitze sprechen, aber auch und zwar im Fußball und auch sonst im Breitensport und werden sehen, da gibt es auch noch andere Herausforderungen als in Krankenhäusern und ein paar Sachen ähneln sich aber. Und wenn euch dieser Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den bewertet und am besten noch abonniert. Das ist nämlich wichtig für die Statistik, habe ich gelernt. Und genau, empfehlt das gerne euren Kolleginnen und Freundinnen, die vielleicht mit Hitze im Gesundheitssektor zu tun haben. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald!